Radio 1.
Ich habe ja schon den roten Teppich ausgerollt für ihn. Wir bereiten uns auf die Feierlichkeiten vor, auf den 60. Geburtstag. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat, dass er da ist. Sein Buch ist jetzt schon in aller Munde, wird wirklich viel besprochen. Und zwar rundum positiv. Mir ging es auch so. Ich habe es mit großem Vergnügen gelesen, habe auch viel über dich gelernt. Ich dachte, ich weiß schon alles über dich, aber nix da. Jetzt weiß ich sehr, sehr viel mehr. Herzlich willkommen noch einmal. Regisseur Jörg Buttgereit ist bei uns und Autor und Theaterregisseur und Filmkritiker. Nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin.
West-Berlin. Genau.
Und das betonst du auch und das finde ich auch gut, weil ich finde wirklich, du bist natürlich auch eine Ikone der West-Berliner Underground-Szene und ich fand das sehr, sehr reizvoll bei dem Buch, wirklich nochmal in West-Berlin zu erlesen, dass es ja einfach nicht mehr gibt. Das ist weg, seitdem wir alle da sind, aus dem Osten gibt es dieses West-Berlin nicht mehr.
Genau.
Und das war ja offenbar auch ein Bedürfnis, daran nochmal zu erinnern.
Wie
war?
Genau, also ist einfach so, dass ich mit den Sachen, die ich hier gemacht habe, ja im Osten nicht durchgekommen wäre, ne?
Ja, allerdings.
Insofern ist das, glaube ich, schon so ein Alleinstellungsmerkmal von West-Berlin, dass man da Kram machen konnte, den man eigentlich nirgends machen konnte. Also jetzt auch nicht in Westdeutschland, wie wir früher immer so schön gesagt haben. Ja.
Du bist wirklich ein Berliner, du bist in dieser Stadt geboren und ich fand das beim Lesen total interessant, auch diese Perspektive von dir immer. Klar, also da, wo die Mauer war, war die Stadt zu Ende. Es war eine beengte Atmosphäre. Du hast auch einen ziemlichen Groll, weil da stehen mal die Bullen da an der Mauer oder wenn man mit der U-Bahn fährt, da standen die da. Also diese Präsenz und dieses Gefühl von Eingeschlossenheit, das war dir schon sehr klar?
Also Eingeschlossenheit hört sich so hart an. Wenn man in der Mauerstadt aufwächst, dann ist es ja normal. Aber es war natürlich eine totale Zumutung, wenn man jetzt mal nach Hamburg fahren wollte, dass man einfach durch die Zone musste und die dann das Auto gefilzt haben, wo man mitgefahren ist. Und man konnte sozusagen keine Sachen mitnehmen. Kulturell wichtige Dinge. Bei mir wären das dann Horrorvideos oder so gewesen. Ja. Die hätten sie mir abgenommen. Natürlich. Und das war halt schlimm. Also insofern hat die Zensur da schon voll zugeschlagen und eigentlich auch dazu geführt, dass ich dann später so eine schlimme Sachen machen musste.
Jetzt verstehen wir das jetzt erst so richtig. Du schreibst auch konsequent immer von einer Zone.
Also genau. Also ich habe mich ja... Hab halt irgendwann den Entschluss gefasst, als ich, wie wir alle ja während der Pandemie irgendwie Zeit hatte, mal in meine alten Tagebücher reinzugucken. Und in diesen Tagebüchern bin ich ja in der Jetztzeit. Mhm. Da hat ja Tagebuch aus West-Berlin. Ja. Heißt, habe ich mir eigentlich vorgenommen, das Buch aus der Naivität heraus dieser Zeit zu schreiben. Mhm. Auch damit ich mich nicht so politisch korrekt verhalten muss, wie ich es aus heutiger Sicht tun müsste eigentlich. Ne? Das heißt, das ist mir dadurch leichter gefallen und so steht es halt auch in meinen alten Tagebüchern.
Ja, also auch dieses Unmittelbare, du schreibst oft in Präsens, dann hat man das Gefühl, man ist wirklich dabei. Vielleicht kannst du mal deine Herkunft ein bisschen beschreiben. Ich meine, dein Vater ist uns sehr präsent durch deinen berühmten Kurzfilm auch. Also den hat man mal gesehen. Da gehst du auch relativ schonungslos mit ihm um und ich finde, das sind aber gleichzeitig wieder ganz berührende Momente, wenn du ihn dann besuchst nach der schweren Operation. Also das ist schon eine prägende Figur für dein Leben, wie wahrscheinlich für uns alle, der Vater, die Mutter. Aber auch sehr ambivalent das Verhältnis. Wie war das?
Genau, also ich glaube aber, dass diese Vatergeneration, die so zu der mein Vater gehörte, so diese Kriegskinder, die haben sich ja keine Gedanken gemacht über Erziehung und so einen komischen Kram. Die sind arbeiten gegangen, danach waren sie müde und da sollten wir ruhig sein und sollten ab ins Kino oder sonst wohin. Ja. Und diese Gleichgültigkeit ist natürlich die Grundvoraussetzung für so eine Freiheit, ne, die man hatte. Das heißt, die haben sich nicht darum geschert, dass ich nur in Horrorfilme gegangen bin, sind noch mit mir hingegangen, wenn ich nicht reingekommen bin. Ach so, du kommst nicht rein, ja, dann komme ich halt mit. Da hat sich niemand irgendwelche Gedanken gemacht. Und in Schöneberg, Ende der 60er, Anfang der 70er, liefen in diesen sogenannten Jugendvorstellungen auch tatsächlich nur Horror- und Monsterfilme. Das was andere wollten gewundert. Jugendliche ja auch nicht sehen.
Ja.
Und das ist so dieses große Missverständnis, was wir in Deutschland haben, dass diese Filme hier ab 18 sind, trotzdem sie eigentlich für Kinder gemacht sind oder für Jugendliche. Ne?
Ja. Ja. Das nimmt einen großen Raum ein, immer wieder zu beschreiben, wie bin ich reingekommen, wer hat mir die Karte gekauft, meine Mutter manchmal sogar, ne?
Genau.
Manchmal war es die Mutti, die sich reingeschleppt. Was ich aber interessant finde, diese Filme, die wir jetzt total verbinden, mit Trash und du schreibst ja selber manchmal herrlich bescheuert, bekloppt, das sind deine Formulierungen, liefen aber in den großen Kinos in Berlin. Also jetzt nicht nur in irgendwelchen Hinterhof-Kinos, sondern hier wirklich am Kudamm hast du dich da reingeschlichen manchmal.
Ja klar, also hier am Kudamm war das Marmorhaus, da gab es am Wochenende immer die lange Nacht. 12 Filme, 12 Mark. Tatsächlich. der Lach wird jetzt drüber gelacht, das war damals, ist uns der Kiefer runtergeklappt und wir sind hingegangen, mussten dann aber feststellen, dass diese 12 Filme parallel in 4 Kinos liefen und wir nur wir nur drei sehen konnten. Ja. Aber ja, da bin ich zum Beispiel dann auch in den Genuss von Hausfrauenreport Teil 14 gekommen und sowas. Das hätte ich mir ja sonst freiwillig nicht angesehen. Ne?
Du beschreibst wirklich sehr, sehr schön, finde ich, deine Einflüsse. Also um noch zu verstehen, wo du herkommst, John Waters, den wir beide sehr verehren, den ich auch mal kennenlernen durfte, das war schon großartig, muss ich sagen. Das gehört zu den Höhepunkten meines Berufslebens. Also dann natürlich diese Horrorfilme, Splatterfilme. Du begreifst, glaube ich, für dich selber auch, warum das bei dir so ist. Also ich muss dazu sagen, wer Jörg kennt und ihr erlebt ihn jetzt auch, einer der nettesten Menschen, die ich in der Branche kenne, nenne ihn immer den idealen Schwiegersohn. Das ist er, glaube ich, auch wirklich. Also woher kommt das? Wie kannst du es dir selber
aufklären? Meine Schwiegermutter ist da anderer Meinung.
Kennt sie inzwischen deine Filme? Letzte Mal
nein, wollte ich
gerade sagen.
Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, da waren meine Filme noch akut in der Presse und die war schon sehr besorgt, muss ich sagen.
Kann man zu Recht auch ein bisschen verstehen. Deine Frau ist heute auch da, ihr seid lange und seid glücklich zusammen, was mich immer wieder freut, in der Hinsicht dann doch ein guter Schwiegersohn finde.
Ja, mittlerweile hat sie, glaube ich, auch ihre Meinung geändert.
Die Jahre haben dann dazu beigetragen. Aber zurück zu der Frage. Also das Genre, das ist ja ein Genre, was du auch bedient hast. Und zwar mit Filmen, die inzwischen klassisch sind. Todesking zum Beispiel, ist ja mein Lieblingsfilm von dir übrigens. Also woher kommt das? Was meinst du, dass du gerade dieses Genre für dich so gut entdeckt hast und bereichert hast?
Also ich bin natürlich, wie ich ja schon erzählt habe, mit diesen Filmen oder mit Horror- und Monsterfilmen sozialisiert worden. Mhm. Was soll denn dabei rauskommen? Mein Vater hat mich nachts geweckt, wenn im Gruselkabinett im Fernsehen Frankensteins Braut lief. Und mir war eine Zeit lang ja nicht klar, dass es auch Filme ohne Monster gibt, muss ich gestehen. Und im Fernsehen kam halt dann immer nur so langweiliger Kram. Das heißt, ich bin immer ins Kino gerannt. Für mich war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und wir hatten ja hier das Glück, in Berlin durch die Alliierten auch amerikanische Kultur mitzubekommen. Das heißt, ich bin immer in so einen Roman-Tauschladen gegangen und da muss irgendein GI oder so, muss da seine alten Horrorcomics aus Amerika mal abgegeben haben. Und ich habe die da immer gekauft. Ich habe die nicht lesen können, weil die natürlich in Englisch waren. Aber ich habe dann so völlig bizarre Horrorcomics, ich erinnere mich noch an The Creature Commandos, da war drauf Frankensteins Monster und der Frankensteins Monster hob ein riesiges steinernes Hakenkreuz in die Höhe und der Werwolf und Dracula haben Nazis verprügelt. Also völlig irre. Ich habe dieses Heft gehabt und wollte eigentlich damit mal zu meinem Geschichtslehrer in die Schule mir das erklären lassen, habe es dann aber doch gelassen. Aber daran sieht man, dass das so eine völlig andere Herangehensweise war, diese Popkultur, die es hier in Deutschland ja nicht gab. Mhm. Und das hat mich immer fasziniert. Und deswegen war das für mich eigentlich auch eben mit diesem Frust, dass diese Filme in Deutschland oft verboten oder zensiert wurden, war das für mich ja keine Frage, dass ich da irgendwie eine Provokation setzen muss, um einfach mal rauszufinden, ob es nicht in Deutschland, wo ja eigentlich der Horrorfilm erfunden wurde, mit Caligari und Nosferatu in den 20er Jahren, ob man da nicht doch irgendwie wieder anknüpfen könnte. Dass ich das nun auf Super 8 mit meinen Freunden am Wochenende gemacht habe, hat mich jetzt auch nicht unbedingt vermuten lassen, dass das jetzt einmal so Untergrundklassiker werden. Aber letztendlich waren das ja mehr so Studentenscherze, aber ich habe ja nicht mal studiert. Also.
Aber auch diese, genau, aber auch diese Scherze. Genau, aber auch diese Schilderungen, wie die ersten Filme entstehen, die sind sehr, sehr lustig. Und man wundert sich, dass überhaupt was entstanden ist, dass das irgendwie dann Filme gab.
Mich auch,
genau. Die Filme sind ja da.
Also ich wundere mich bis heute, dass die Filme ernst genommen wurden.
Ja, auch, ne? Ja, auch richtig im Kino gelaufen sind. Wir reden auch gleich weiter über dein Buch, aber ich will noch unbedingt dazu sagen, ich denke, dass eben dieser wichtiger Aspekt der Popkultur eben inzwischen auch ernster genommen wird, das liegt durchaus an dir. Also da hast du schon, denke ich mir, Pionierarbeit geleistet mit deinen Filmen, aber auch mit deinen Büchern und mit all dem, was du da gemacht hast. Jörg Buttgereit ist bei uns zu Gast. Nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin, ist im Martin Schmitz Verlag erschienen. Ein wirklich schönes Buch, auch was die Gestaltung betrifft. Also man liest es auch gern weg, weil es sind unendlich viele schöne Plakate, Comics sind drin, natürlich Fotos aus deinem Leben, Zeichnungen. Also es ist mehr so ein Album auch, finde ich. Es ist gar nicht jetzt nur so ein Tagebuch, sondern es ist ein Album und das scheint dir auch sehr wichtig gewesen zu sein, also selbst irgendwie grafisch, filmisch mit vielen Bildern zu arbeiten?
Also ich bin einfach jemand, der total optisch gepolt ist, dadurch, dass ich einfach im Kino aufgewachsen bin und als ich die Texte geschrieben habe, habe ich dabei immer, Mensch, da habe ich doch ein Foto zu, da habe ich doch ein Foto zu. Diese Fotos dann auch zu finden, das war dann die nächste Herausforderung, aber es war jetzt eher so, dass der Verleger am Schluss gesagt hat, okay, du hast 368 Seiten plus Umschlag, Und dann ist Schluss, weil dann geht es nicht mehr. Mhm. Und dann wird es mit dem Porto irgendwann nicht mehr. Dann kann man die Bücher nicht mehr verschicken. Das ist jetzt schon ein Kilo, das Buch.
Ja.
Das heißt, ich musste mich dann irgendwann wirklich beherrschen, weil ich hätte jetzt auch einfach noch ein paar Jahre so weitermachen können.
Also vorne drauf ist übrigens ein ganz wunderbar harmloses Bild mit einem Löwen, glaube ich. Das ist
wirklich
Löwe. Du bist vielleicht so 8, 9 Jahre alt.
Ich kann mich
lächelt ganz
kaum noch freundlich erinnern daran. Ich habe dieses Foto wiedergefunden, irgendwie in einem Fotoalbum bei meiner Oma. Und war überrascht, wie souverän ich da gucke, weil ich erinnere mich, dass ich total Schiss hatte.
Vor dem Löwen.
Diesem Löwen-Baby. Und wir wissen ja in Berlin jetzt, wie dass hier alles voll Löwen ist.
Aber natürlich, man muss echt aufpassen. Ist aufgenommen hier drüben im Zoo wahrscheinlich.
Genau.
Wo sonst?
Ja, ja, ist hier im Zoo aufgenommen. Früher konnte man hier zu so einem Fotografen gehen und sich dann mit einem Löwen auf dem Schoß fotografieren lassen. Und damals musste man dann irgendwie ein paar Tage später hin und das dann abholen.
Ja, denke so ich war mal. Das dann damals.
Und mir... Ich dachte eigentlich, ich bin der Einzige, der das gemacht hat, aber ich kriege jetzt von Lesern ständig irgendwelche Fotos geschickt mit Löwenbabys. Gab es auch im Osten wohl?
Gab es auch, ja.
Und aber in den 70ern gab es sie dann in Farbe. Ich habe es ja noch in Schwarz-Weiß.
Bei uns war es natürlich ein anderes Löwenbaby. Bei den anderen, die du bekommst,
ist nicht hin und her gefahren worden.
Durfte ja nicht rüber. Aber ich war zum Beispiel, wir kennen es ja schon sehr, sehr lange, ich werde das nie vergessen, weil für mich war das ja auch neu nach der Wende, was du gemacht hast, deine Arbeiten, die ich dann auch teilweise nachgeholt habe. Aber ich war wirklich bei der Premiere von Necromantik 2. Ich werde das nie vergessen. Ich war dabei. Es war ein sehr verstörendes Erlebnis, wie du dir vorstellen kannst.
Im Sputnik-Kino Wedding.
Im Sputnik-Kino-Wedding. Es war voll. Es war auch spät, glaube ich. Es war ganz spät, abends oder nachts sogar. Irgendwie. Also ich habe das nie vergessen natürlich, zumal der Film ja dann verboten wurde. Also du gehörst zu den wenigen deutschen Künstlern, die mal auf dem Index waren. Wie lange?
Ja, Index nicht nur. Richtig bundesweit beschlagnahmt. Index wäre ja nur eine Indizierung, ein Werbeverbot.
Okay.
Bei mir war es ja richtig strafrechtlich bedenklich.
Ja, wie lange ungefähr? Also heute
2 Jahre lang war der
immerhin.
Verbot. Also so lange dauern einfach mindestens Prozesse in Deutschland und dann dauert es so lange.
Da geht es eben auch um sagen wir, die sinnliche Zuwendung, die sexuelle, erotische Zuwendung zu einer Leiche. Der Film ist sehr, sehr verstörend, ist ein Klassiker inzwischen. Und das ist eben die Frage, die mich auch beim Lesen deines Buches bewegt hat. Du bist jetzt fast 60 und du bist ein Klassiker des Genres, aber du schreibst zum Glück nicht so. Also man hätte ja durchaus auch so in diesem altherrenhaften Stil, dann traf ich den und dann traf ich den und der war auch ganz begeistert von mir. So ähnlich schreibt Werner Herzog in seinem Buch. Also David Lynch findet mich auch ganz toll. Na gut, fragt man sich, ist ja auch schön. Machst du nicht? Also es ist wirklich offenbar deine Verweigerung, auch dich als Klassiker zu sehen vielleicht sogar?
Also ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich meine eigenen Sachen ja nicht so ernst nehmen kann. Mhm. Insofern wird ja irgendwie bescheuert. Außerdem macht man sich ja lächerlich, wenn man sagt, ich bin der Größte. Werner Herzog kann das machen, weil er ist ja der Größte.
Ist er.
David Lynch würde das nicht sagen, aber er ist es auch. Aber bei mir, das ist ja wirklich so, Leute, die Horrorfilme auf Super 8 mit ihren Freunden gedreht haben, gibt's in Amerika, Sam Raimi, gibt's in Neuseeland, Peter Jackson, diese Leute haben Karriere gemacht.
Ja.
Ich sitze jetzt hier in Berlin, schreibe dieses Buch und damit hat sich das. Das ist schon eine Nummer kleiner, muss man ja mal sagen. Aber da Deutschland halt keine richtigen Horrorfilme hat, steche ich halt heraus. Aber das ist jetzt nicht wegen der Größe meines Werkes, sondern einfach, weil niemand sonst die Dreckarbeit gemacht hat.
Das ist eine schöne Bescheidenheit. Aber ich denke, wie gesagt, so eine Filme wie Necromantik 1 und 2, Todesking und viele andere haben schon auch dem Genre eine eigene Farbe gegeben. Und ich denke, das ist durchaus etwas, was auch bleiben wird. Nämlich gerade das Subversive. Das
aber es gibt ja trotzdem immer noch kein Horrorgenre in Deutschland. Also man braucht ja immer noch einen guten Grund, Horrorfilme zu machen. Irgendeine Rechtfertigung. Und die Filme sind ja nur entstanden, weil ich mich halt gegen die freiwillige Selbstkontrolle, gegen diese komischen Fördergremien gegen irgendwer, also wir haben einfach dann damals unseren eigenen Filmverleih gegründet, um ihn ins Kino zu bringen. Unseren eigenen Videoverlag gegründet, um ihn auf Video rauszubringen. Man musste ja alles alleine machen und man kann nicht behaupten, dass der Horrorfilm ein gutes Ansehen in Deutschland hat. Ich saß ja damals in den 80er, 90ern immer auf diesen Sofas bei Erich Böhme, bei Johannes B. Kerner, der zu mir sagte, Horrorvideos machen Sie also an. Was stimmt mit Ihnen nicht?
Naja, okay. Versuch einer Therapie.
Genau.
Versuch. Das bringt mich zum Schluss doch noch zum Aspekt, den ich nicht unterschlagen will. Weil, und das war für mich wiederum neu, gebe ich auch zu, und interessant, nämlich die Musik. Also wie sehr du der Punk-Szene doch verpflichtet bist. Ich darf es auch sagen, was Jörg schreibt über die neue deutsche Welle, das ist schon heftig. Also im Prinzip hasst er sie, weil er es als Verrat empfindet.
Das ist der Verrat am Punkrock.
Am Punkrock und so. Also fast ein Drittel des Buches handelt eigentlich eher von Musik statt von Film, weil sie dir so wichtig
ist. Genau, weil sie wichtig ist und weil ja auch dieser Do-it-yourself-Spirit, dieses einfach alles selbst machen, kommt ja vom Punkrock her. alle meine Freunde haben sich eine Gitarre um den Hals gehangen und haben gesagt, wir sind Musiker. Ich habe mir eine Kamera schenken lassen zur Konfirmation, habe extra 2 Jahre Konfirmandenunterricht auf mich genommen, um eine Kamera zu bekommen und habe gesagt, ich bin Filmemacher. Das heißt, dieses Selbstverständnis kommt vom Punk. Ne? Und als ich denn irgendwie mal als Punkrocker in einer deutschen Fernsehdokumentation von Annette Humpe drin war und mich da gesehen habe und gemerkt habe, wie peinlich das ist, wie man da präsentiert wird, da war natürlich das Feindbild dann auch klar. Ne? Ja. Dieses sozialpädagogische von dieser Dame hat mich damals traumatisiert. Und dann fing es auch noch an, ich stehe auf Berlin zu singen als Westdeutsche. Also an Peinlichkeit nicht zu überbieten, hatte ich immer so den Eindruck.
Also auch diese Perspektive finde ich sehr reizvoll, weil sie immer für mich völlig neu ist, so wie vieles andere in diesem Buch eben.
Wie eben schon gesagt, immer aus der Zeit geschrieben. Heute würde ich einige Sachen bestimmt relativieren, aber ich habe mir halt gedacht, okay, wenn du schon jetzt die so tust, als wenn du früher in deiner Jugend bist, denn da kannst du ja auch so schreiben.
Ja, und es macht eben auch wirklich den Spaß, unmittelbar dabei zu sein. So wie das auch sehr vergnüglich war, mit dir zu reden, ist es vergnüglich, das Buch zu lesen. Und man bekommt sofort Lust, sich all diese abwegigen Filme sofort wieder reinzuziehen. Auch das ist ja ein schöner
Nebel. Die immer noch keine FSK haben. Also wenn man die bei Amazon bestellt, dann muss man vom Postboten dem Postboten seinen Ausweis zeigen, sonst bekommt man meine Filme nicht ausgehändigt.
Wer kann das
ist doch toll, oder?
Wollte ich gerade sagen, Jörg. Wer kann das von sich schon sagen? Jörg Buttgereit, nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin, bei Martin Schmitz erschienen für 36 Euro. Vielen Dank dir und viel Spaß bei den Vorbereitungen für deinen Geburtstag.
Vielen Dank.
20. Dezember, Jörg Buttgereit.